HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz. Wir haben Hörbücher aus den unterschiedlichsten literarischen Genres heute im Programm. Eine biografische Erinnerung des Schweizer Schriftstellers Thomas Hürlimann macht den Anfang. Dann geht's in die Bretagne zu einem neuen Fall für Kommissar Dupin, gefolgt von einer fiktiven Zeitreise, geschrieben unter anderem von Katrin Passig. Und wir stellen auch wieder ein Hörbuch von der kommenden Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vor. Auch das erste Hörbuch, mit dem wir uns gleich befassen, ist ganz oben auf der Hörbuchbestenliste Juli. Thomas Hürlimann ist Schweizer, Jahrgang 1950, hat eine kleine Theaterkarriere gemacht, am Schillertheater in Berlin einst, lebt aber längst wieder in der Schweiz, lehrt jedoch auch am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Bekannt sind Romane von ihm geworden und Romane und Erzählungen wie Fräulein Stark, die Novelle Heimkehr oder der Roman 40 Rosen. Dorothee Meyer-Karwick, in diesem Hörbuch, zu dem es keine zugrunde liegende Niederschrift gibt, erzählt Thomas Hürlimann frei über seine Zeit im Kloster Einsiedeln. Klostergeschichten, da ist gleich wieder Alarmzustand, da muss man heute immer nachfragen, ist das eine Geschichte über Missbrauch?
Nein, also jedenfalls, es geht nicht um sexuellen Missbrauch, Gott sei Dank. Aber es geht schon um eine bestimmte Form von Gewalt. Also Hürlimann selbst nennt es ein diktatorisches Regime, dem er da begegnete.
Wie kam er dahin? Wie kam er in das Kloster Einsiedeln?
Also Thomas Hürlimann wurde ja im Ort Zug in der Schweiz geboren als Katholik. Und für Katholiken war es Anfang der 1960er Jahre eigentlich undenkbar, an eine evangelische höhere Schule zu gehen. Eine katholische gab es aber im Ort nicht und daher wurde er wie sein Vater ans Kloster Einsiedeln geschickt und er lebte dort ab 1963, da war er 12 Jahre alt, für 8 Jahre im Internat des Klosters. Und schon die Ankunft war für ihn ein ziemlicher Schock.
Ja, wahrscheinlich ist ja jede Ankunft im Internat ein Schock, wenn man aus halbwegs funktionierenden, halbwegs gutem Elternhaus herausgerissen wird, nehme ich mal an.
Ja, zu Hause ist er in aller, ja, sag ich mal, Behaglichkeit und Wärme aufgewachsen, also seelischer und auch äußerer Wärme. Und das Kloster war nun das komplette Gegenteil. Also schon das Gebäude war eiskalt. Er musste mit seinen 40 Mitschülern in einem Schlafraum übernachten. Er musste um 5:10 aufstehen, aber bekam erst um 7:30 Frühstück und insgesamt war es eben ein sehr karges und streng reglementiertes Leben. Und dazu hören wir mal einen ersten Ausschnitt.
Wenn wir morgens an diesen Lavabos standen, dann war schlapp gefroren. Also das war sozusagen doch eine eher harte Schule, wie man sagen würde. Und dann dauerte es eben relativ lang, bis man frühstücken konnte, weil zuerst wurde das Morgengebet gebetet in der Kapelle. Dann kam man in den Studiensaal zum Studium. Die Studiensäle hießen Museen. Man fing also im Kindermuseum an, also Museion, das ist der Musenort. Und da lernten wir dann eben Latein und Griechisch Vokabeln auswendig. Dann gingen wir jeden Tag in die Messe, dann Frühstück, dann nochmals Studium und dann ging es in die Schule bis zum Mittag, 11:30. Dieser Tag war nun so getaktet und so eingeteilt, auch mit den sogenannten Rekreationen, dass er sich in die Eingeweide einfraß. Das heißt, man konnte sich dann der Masse nicht mehr entziehen, auch nicht mit den Eingeweiden. Also man schlief zur selben Zeit, man aß zur selben Zeit, man musste auch zur selben Zeit aufs Klo, sodass sich dann vor den Toiletten immer Schlangen bildeten und alle hoben wir schon die Kutten auf und schrien, mach mal da drin, du Arschloch, ich muss. Dieser ewig gleiche Tag hat eine Diktatur auf den Leib ausgeübt. Später mussten wir erst 6 aufstehen. Da bin ich jahrelang noch 6 aufgewacht und unter uns ehemaligen Zöglingen war es dann immer so ein Witz, wann gehst du aufs Klo? Wir gingen alle noch zu Studienzeiten zur selben Zeit aufs Klo wie damals im Kloster. Also das frisst sich dann hinein. Das Zweite war eben das Erziehungsprinzip des Internats, nichts Besonderes sein, kein Talent haben, möglichst leer sein und empfangen, was der Heilige Geist in diese Gefäße dann einfließen lässt. das war auch der Grund, weshalb mich dieser Präfekt, den wir hatten, nicht mochte, weil ich wollte etwas Besonderes sein. Ich wollte also beim Theater mitspielen oder gute Aufsätze schreiben. Und es war wirklich eine Pädagogik, die auf die Mitte hin zielte.
Eine Pädagogik, die ihm überhaupt nicht gefallen hat. Und dieses Zwangsregime, wie er es auch nennt, in dem Kloster führte dazu, dass die Schüler natürlich versuchten, die strengen Regeln zu brechen. Also Thomas Hürlimann erzählt davon, wie die Jungs nachts über die Klostermauern getürmt sind. Und das führte dann allerdings auch zu einem guten Zusammenhalt innerhalb der Schülerschaft. Denn man brauchte ja immer Mitschüler, die einem halfen, beispielsweise nachts wieder ins Kloster reinzukommen. Dann erzählt er noch von anderen Streichen. So wurden sie stets mit Vivaldi und ähnlicher Musik geweckt, was jetzt dazu führte, dass Thomas Hürlimann diese Musik bis heute nicht leiden kann. Und ein Mitschüler hatte dann mal eine Schallplatte mitgebracht und zum Pater gesagt, ja, er soll doch bitte mal was Neues auflegen. Die Hülle war was von Mozart. Drin lag aber eine Schallplatte von den Rolling Stones mit Satisfaction und das dröhnte dann durch die Schlafsäle.
Nette Geschichte, aber ich glaube, schon aus dem ersten Ausschnitt, den wir gerade hörten, kann man ableiten, dass wir viel mehr erfahren über seine Zeit im Kloster als solche Streiche.
Ja, aber der letzte Streich hat natürlich auch sehr viel mit der Zeit zu tun, von der wir hier sprechen. Das waren die 60er Jahre, das war die Zeit der Revolution, des Umbruchs. Und da spürte man auch bis ins Kloster, da gab es dann auch Veränderungen und dazu hören wir eine weitere Stelle.
Wir hatten damals einen sehr weisen und milden, noch jungen Abt, Pater Raimund Tschudi. Wir hatten einen sehr klugen Chefideologen des Klosters, das war Pater Suso Braun, und einen ebenso klugen und wirklich menschlich hochinteressanten Pater Timotheus, der Chef der theologischen Lehranstalt war, also für die Novizen, die da eintraten. Und diese drei, das war das Gestirn, das das Kloster geistig geprägt hat, eine Art heilige Dreifaltigkeit, die dann aber im Jahr 68 an einem Tag alle miteinander das Kloster verlassen haben. Die sind ausgetreten, weil sie dann diese Spannung, die da herrschten, zwischen dem Aufbruch des Neuen und jenen, die auf der alten Ordnung beharrten, nicht mehr aushielten. In einer solchen Institution ist so ein Zusammenbruch oder ein Abgang der ganzen Spitze nicht weiter von Bedeutung. Der Präfekt hat dann im Speisesaal gesagt, der Abt, Pater Timotheus und Pater Heinrich Suso haben uns verlassen. Wir werden für sie beten. Heute gibt es eine doppelte Ration Suppe. Das war alles.
Tja, am Abend waren dann auch schon alle drei Posten wieder neu besetzt. Das Kloster als Institution hatte dann doch etwas sehr Beharrendes.
Das scheint jetzt zwar keine schöne, aber sicher eine sehr prägende Zeit für Thomas Hürlimann gewesen zu sein. Was hat er daraus für sein Leben mitgenommen?
Ja, es hat ihn sicher nicht fromm gemacht. Im Gegenteil, er brach dann mit der Kirche. Auch der Umgangston, wir haben es vorhin gehört, klingt eher ein bisschen rüde. Aber er erzählt auch vom intensiven Lernen. Also wenn man beispielsweise von einem älteren Schüler hörte, was, das weißt du nicht, das hast du noch nicht gelesen, war zumindest er bemüht, diese Scharte dann so schnell wie möglich auszuwetzen. Er erzählt auch vom Theaterspiel und vom Musizieren, da war allerdings nicht besonders gut. Aber alles war sehr intensiv, weil es ja eben kaum Ablenkung gab.
Ich habe eingangs gesagt, dieses Hörbuch kommt jetzt in der bald erscheinenden Hörbuchbestenliste Juli auf Platz 1, ist auf Platz 1 gewählt worden. Was sagen denn die Juroren dazu? Wie kommentieren sie denn das?
Also die haben Thomas Hürlimann als guten Erzähler auch gelobt, ihm man gebannt lausche. Und sie loben auch die Freimütigkeit und Gelassenheit des Erzählens und freuen sich auch, dass Klaus Sander, also der Chef des Verlags Supposé, nach einiger Pause als Herausgeber dieser Oral History wieder aktiv geworden ist. Und dem kann ich mich auch nur anschließen. Da gibt es noch viele Perlen zu entdecken. Was mich beeindruckt hat, Trotz vieler negativer Erfahrungen blickt Thomas Hürlimann relativ entspannt auf diese Zeit zurück. Da gab es offensichtlich neben den negativen auch viele positive Erfahrungen und die haben dann überwogen.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg, für diese Einordnung und für den Kommentar zu dem Hörbuch Einsiedeln. Thomas Hürlimann erzählt seine Kindheit und Jugend im Kloster. Dieses Hörbuch umfasst 2 CDs, knapp über 2 Stunden Hörzeit, zum Preis von 28 Euro beim Süpposee Verlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und darin kommen wir jetzt zu einem neuen Fall von Kommissar Dupin. Und damit geht es wieder in die Bretagne. Der Autor dieser Romane ist Jörg Bong, der mit seinem Pseudonym Jean-Luc Banalek diese Reihe ins Leben gerufen hat. Sie wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und brachte dem Autor in der Bretagne, weil er sie so kundig und klug in Szene zu setzen weiß, manchen Ruhm, manche Ehr und auch einige Titel ein, wie den Mécène de Bretagne. Dorothee Meyer-Karweg, das ist jetzt der 9. Fall, den Jean-Luc Banalek erzählt. Bretonische Spezialitäten heißt er. Welche Spezialitäten werden uns hier serviert?
Das sind Spezialitäten, die von 2 rivalisierenden Schwestern aufgetischt werden. Die beiden leben und arbeiten in Saint-Malo, einer Hafenstadt in der Bretagne im Nordwesten von Frankreich und der Bretagne. Die Stadt war als Hochburg für Freibeuter bekannt geworden. Es ist eine Stadt an der sogenannten Smaragdküste. Die wird so genannt wegen der wunderbaren Smaragdfarben des Meeres. Also wir lernen eine neue Gegend der Bretagne kennen, denn Kommissar Dupin kommt ja eigentlich aus dem Departement Finistère, aus dem Süden der Bretagne. Jetzt soll er hier in Saint-Malo an einem Seminar teilnehmen und kommt da mit anderen Kommissaren und Präfekten zusammen. Das Thema ist die Verbesserung der Zusammenarbeit der verschiedenen Departements. Dupin ist mäßig begeistert, er ist ja eher so ein Einzelgänger. Aber immerhin das Begleitprogramm des Seminars, das gefällt ihm sehr gut, denn da gibt es diverse Ausflüge in Feinschmeckerlokale der Gegend. Und die erste Mittagspause nutzt Dupin auch gleich, um die Markthalle aufzusuchen, Käse zu kaufen. Und da stolpert er sozusagen in den neuen Fall. Er hört nämlich Geschrei, Tumult, eine Frau sinkt zu Boden, eine andere läuft weg. Und dann läuft Dupin zum Tatort.
Dupin hatte größte Mühe, einen Puls zu spüren. Er war unendlich schwach. »Ein Arzt! Ist hier ein Arzt?« rief Dupin immer noch in der Hocke, so laut er konnte. »Ich bin Polizist. Die Frau ist schwer verletzt.« Ein paar der Marktbesucher hatten sich neugierig um ihn versammelt, aber niemand machte Anstalten, ihm zu helfen. Dupin hatte kein gutes Gefühl. Es war äußerst kritisch um die Frau bestellt. Sie gab keinen Laut von sich.
»Da ist sie rausgelaufen, die Frau, die das getan hat.«
Ein Mädchen, vielleicht 12 oder 13 Jahre alt, war an Dupin herangetreten und zeigte mit der Hand Richtung Ausgang.
»Sie ist da raus, gerade erst, und dann ist sie nach links.«
Dupin erhob sich rasch.
»Das stimmt.«
Neben dem Mädchen tauchte eine kurzhaarige Frau, um die 40 auf, vermutlich die Mutter.
»Zwei Frauen haben sich angeschrien. Dann hat die eine plötzlich auf die andere eingestochen. Es ging alles wahnsinnig schnell. Sie hat bei dem Stand nebenan einfach ein Messer gegriffen. Sie standen hier an der Säule. Ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen.«
Tja, das Opfer ist Blanche Trouin, Küchenchefin mit einem Michelin-Stern. Und das Brisante ist, die Täterin ist zwar weggelaufen, aber sie ist gut bekannt. Es ist nämlich Lucille Trouin, die 2 Jahre jüngere Schwester, ebenfalls Küchenchefin, aber sie hat noch keinen Stern, ist aber kurz davor, einen zu bekommen.
Das ist ja ein von Autoren immer mal wieder gern verwendetes Strukturelement im Krimi, dass man sofort weiß, wer der Täter oder die Täterin ist. Und dann geht es meistens darum zu erkunden, wie ist es dazu gekommen? Ist der Spannungsbogen auch hier so gesetzt?
Also die Täterin kennt man zwar, aber es ist unklar, beispielsweise war es eine Affekthandlung oder war es tatsächlich berechnender Mord. Es klingt erstmal nach Affekt. Also es gab eine Streiterei, die Schwester nimmt ein Messer vom Messerstand, sticht zu und rennt weg. Sie wird dann schnell geschnappt und kommt in U-Haft, wo sie die Aussage verweigert. Sie sagt wirklich gar nichts. Und Dupin würde natürlich sehr gern sofort ermitteln, aber das darf er ja eigentlich nicht, es ist ja ein anderes Departement. Aber dann am 2. Tag wird auch Blanches Mann ermordet. Das kann die jüngere Schwester dann nicht gewesen sein und nun entscheidet sich die gastgebende Präfektin, das Thema des Seminars doch einfach in die Praxis umzusetzen.
Wir haben uns beratschlagt, hob die Präfektin an, nachdem sie alle wieder den Seminarraum betreten hatten. Kommissarin Huppert blickte ausdruckslos an die Decke. Auf Lock-Maria Kehrs Gesicht lag eine Art zufriedenes Grinsen. Es sah befremdlich aus. »Kommissär Dupin, Kommissär Nedelec?« Es würde dem Ton nach eine klare Instruktion folgen. »Sie werden in diesem dramatischen Fall ab sofort zusammen mit Kommissär Huppert ermitteln. Fortan bilden Sie drei ein Team. Sie berichten an uns vier.« Ein strenger Gesichtsausdruck. »Wie könnte es uns besser gelingen, die Kooperation zwischen den Departements zu stärken, als durch eine echte gemeinsame Ermittlung? Zumal in einem derart komplizierten Fall.« »Was?« Dupin hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. »Ich begrüße das sehr«, Nedelec äußerte umgehend seine tiefe Zufriedenheit. Der Rat der Präfekten nickte pathetisch. Natürlich musste auch Lock-Maria Kehr noch seinen Senf dazugeben. »Ein noch nie dagewesenes Ereignis! Historisch!« Dupins Gefühle waren, vorsichtig formuliert, äußerst zwiegespalten. Natürlich war es besser als das Seminar. Und natürlich entsprach es seinem Bedürfnis, unbedingt selbst ermitteln zu wollen. Aber die Vorstellung einer Teamermittlung mit drei Kommissaren und vier Präfekten ging ihm ganz und gar gegen den Strich.
Tja, aber was soll er machen? Die Zusammenarbeit wird nun praktisch erprobt. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Mord.
Aha, es häufen sich also die Toten. Das ist auch eine immer mal wieder anzutreffende Zutat bei einem Krimi. Dann wird es immer komplizierter. Welche Zutaten gibt es noch?
Ja, also wie bei allen Krimis von Jean-Luc Banalec werden historische und kulinarische Besonderheiten der Gegend sehr gut und sehr anregend beschrieben. Also hier beispielsweise das Freibeutertum und bei der Kulinarik, da geht es um Buchweizenspezialitäten, um Austern und um eine ganz besondere Butter beispielsweise. Dann geht es noch um Eifersucht zwischen den Schwestern, Rivalitäten, aber auch um ein Erbe. Und das Ganze wird dann gut miteinander kombiniert und sehr spannend und sehr raffiniert zusammengerührt. Die Auflösung ist nicht vorhersehbar, wird aber, finde ich, gut und verständlich hergeleitet.
Der Sprecher ist Gerd Warmeling. Wir haben ihn zweimal gehört. Für mich ist er an manchen Stellen etwas zu schnell, vielleicht auch, um es salopp zu sagen, etwas huddelig aus meiner Sicht, nach meinem Geschmack. Aber ja, wie sehen Sie es?
Ja, Gerd Warmeling ist eben der Sprecher der Banalec-Romane. Also den wollen die Fans hören. Ja, ich finde, er macht das solide und gut. Also ich konnte ihm gut folgen. Bei Frauenstimmen mag ich ihn allerdings nicht so sehr. Da überzieht er mitunter. Aber sonst, ja, er ist vorwärtstreibend, rau, nüchtern und diesem Krimi dann durchaus angemessen.
Wir sprachen über Jean-Luc Banalec, bretonische Spezialitäten, Kommissar Dupins neunter Fall mit dem Sprecher Gerd Warmeling. Das ist eine ungekürzte Lesung, die auf einer MP3-CD Platz findet, circa 8 Stunden lang, zum Preis von knapp 20 Euro im Argon Verlag erschienen. Und in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur reisen wir weiter. Wir waren eben mittels eines Hörkrimis in der Bretagne. Ja, und steigern das Ganze jetzt mit einer Reise quer durch die Zeit. Es geht um Katrin Passigs Handbuch für Zeitreisende. Katrin Passig ist eine sehr bekannte und sehr vielseitige Autorin, die 2006 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann, die Sachbücher schreibt, Essays, Vorträge hält, auch immer wieder originelle Bücher veröffentlicht, wie das Lexikon des Unwissens, das sie mit Alex Scholz herausgebracht hat, der auch jetzt wieder ihr Co-Autor ist. Er ist wiederum Astronom und Autor, lebt in Schottland, schreibt für die Süddeutsche Zeitung, für Spiegel Online, auch für die Zeit. Und jetzt mit Katrin Passig zusammen das Handbuch für Zeitreisende. Dorothee Meyer-Karweg, damit sind wir also wieder beim Thema. Viele wagen sich wegen Corona nicht aus dem eigenen Land hinaus, andere höchstens ins europäische Ausland. Was bieten Passig und Scholz für die, die es rauszieht, die aber trotzdem in Sicherheit bleiben wollen? Wohin geht es genau?
Also im Untertitel heißt es ja von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Also es ist eine große Bandbreite von Epochen, die hier beschrieben wird, die man mit diesem Handbuch bzw. Handhörbuch bereisen kann. Sogar eine Reise zum Urknall ist dabei.
Aha, den man dann wie erlebt? Ich hoffe, aus sicherer Distanz.
Naja, es kommt drauf an, wie weit man sich zeitlich dran wagt. Beziehungsweise man weiß ja auch nicht genau, wann das war. Und die Zeit vom Knall bis zur Entstehung des Lebens ist lang, also sehr lang. Und da kann es einem schon auf der Ferienreise ziemlich langweilig werden. Wenn man den Zeitpunkt allerdings genau erwischt, dann ist es nicht nur aufregend, sondern gleich auch ziemlich gefährlich. Also da raten die beiden Autoren eher von ab. Relativ ungemütlich ist übrigens auch eine Reise zur Zeit der Dinosaurier. Wenn man Kinder hat, wollen die sicher genau dorthin, aber aufgepasst, meint das Autorenpaar.
Der Wunsch der Kinder, die Ferien bei den Dinos zu verbringen, ist groß. Aber noch größer ist der Wunsch der Reiseanbieter, Rechtsstreitigkeiten und Schmerzensgeldzahlungen zu vermeiden. Etwa, weil eine Familie mit weniger Kindern aus dem Urlaub zurückkehrt, als sie dorthin mitgebracht hat. Deshalb wird kein seriöser Anbieter die Mitnahme von Minderjährigen zu solchen Reisen zulassen. Wer diese Regelung für falsch hält, braucht nur die Videos aus der Gegenwart anzusehen, auf denen Leute sich einem Grizzlybären bis auf ein paar Meter nähern, um ihn besser aufs Foto zu bekommen. Über das Verhalten von Grizzlies wissen wir sehr viel, über die Lebensgewohnheiten der meisten Saurierarten so gut wie gar nichts. Vielleicht beißt man ihnen wichtige Körperteile ab, obwohl sie sich gar nicht wie die Idioten in den Videos benommen haben. In der Gegenwart wissen wir, welche Pflanzen und Tiere essbar sind, weil unsere Vorfahren es durch Versuch und Irrtum herausgefunden haben. In der entfernten Vergangenheit sind sie in dieser Hinsicht auf sich allein gestellt. Der überwiegende Teil der Tier- und Pflanzenwelt dieser Zeit ist heute ausgestorben und weder in Bestimmungs- noch in Rezeptbüchern verzeichnet. Vergiftung durch Gegessenes können sie vermeiden, indem sie ihren gesamten Reiseproviant von zu Hause mitbringen. Weniger leicht zu umgehen sind die vielen Möglichkeiten, sich durch bloße Anwesenheit am falschen Ort oder eine unvorsichtige Bewegung eine Vergiftung zuzuziehen. Giftigkeit hat sich in zahlreichen Tier- und Pflanzenarten der Gegenwart unabhängig voneinander entwickelt.
Ja, und deswegen kann man nämlich auch davon ausgehen, dass es auch zu Dino-Zeiten viele Tiere und Pflanzen gab, die unabhängig voneinander diverse Gifte produzierten.
Und wenn man nun seine Kinder behalten will, was empfehlen die beiden dann?
Ach, die nennen sehr viele Möglichkeiten, Bildungsreisen zu unternehmen in ferne Zeiten, die vielleicht ein bisschen weniger gefährlich sind. Zum Beispiel sagen sie, könne man doch in die Zeit berühmter Menschen reisen, zum Beispiel ins Jahr 1610, als Galileo Galilei als einer der ersten interessante Himmelsbeobachtungen mit dem Fernrohr machte. Oder wenig später, so um 1650, könnte man sich mit der Astronomin Maria Kunitz unterhalten, die bessere Methoden erfand, um die Planetenlaufbahnen zu berechnen. Also die Zeitepochen sind sehr, sehr vielfältig, die hier beschrieben werden. Und natürlich wird zu Anfang erklärt, warum es zurzeit naturwissenschaftlich doch noch eher schwierig ist, Zeitreisen zu unternehmen.
Aber wenn man es schafft, muss man sich offensichtlich immer gut vorbereiten, darf auch nicht blauäugig in die Vergangenheit reisen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn man beispielsweise gerne Actionfilme guckt, raten die Autoren davon ab, in die Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen zu reisen. Also zu leicht bestehe die Gefahr, in Scharmützel zu geraten, für den Feind gehalten und schlicht massakriert zu werden oder auch an mangelnder Hygiene oder an Seuchen zu sterben. Und auch wenn man dann irgendwann mal eine Zeit vielleicht gefunden hat, in der es auf den ersten Blick schön und angenehm für einen ist, weil auch der Reiseveranstalter einen natürlich eher als privilegierten Menschen ausstaffiert, sollte man es sich sehr gut überlegen, ob man in der jeweiligen Zeit bleiben möchte. Dazu noch ein Ausschnitt.
Übersiedlungswillige müssen sich überlegen, worauf sie zu verzichten bereit sind. Diese Abwägung sieht bei jedem Menschen anders aus. Wenn sie ihr Leben ohne Bedrohung durch Atombomben verbringen möchten, nehmen sie in Kauf, dass es im dafür in Frage kommenden Zeitraum auch keine Antibiotika gibt. Manche Lebensmittel schmecken in der Vergangenheit besser, dafür werden sie auf andere ganz verzichten müssen. Eine Umsiedlung ist nach aktuellem Stand der Technik für immer, und das heißt, dass Sie sich in Notfällen nicht einfach in ein Gegenwartskrankenhaus begeben können. Denken Sie daher auch an die Zukunft, also Ihre Zukunft in der jeweiligen Vergangenheit. Wie wichtig ist Ihnen Anästhesie beim Zahnarzt? Sind die Vorteile des Umzugs so groß, dass Sie dafür in Kauf nehmen, beim Gebären in Lebensgefahr zu geraten? Noch in der Gegenwart gibt es in Afrika Regionen, in denen jede sechste Frau im Kindbett stirbt. Das dürfte in den meisten Zeiten ungefähr der Wahrscheinlichkeit entsprechen, mit der auch Sie rechnen müssen. Wenn Sie in den Wehen liegen und hören, wie jemand einen Kaiserschnitt vorschlägt, dann ist damit lediglich gemeint, dass Ihr Kind gerettet wird. Noch im ausgehenden 19. Jahrhundert haben Sie beim Kaiserschnitt nur eine Überlebenschance von 20%. Bedenken Sie, dass Sie dieses Risiko aus Mangel an wirksamen Verhütungsmitteln möglicherweise öfter eingehen müssen als heute.
Tja, das ist doch ein kleiner Hinweis für alle, die denken, früher war alles besser.
Das klingt alles sehr einfallsreich, auch teilweise sehr amüsant. Wird das auch durchgehend so vorgetragen, immer mit so einer leisen Prise Humor im Hintergrund der Stimme von Matthias Matschke?
Ja, durchaus. Also Matschke war ja schon an vielen bekannten Theaterbühnen und seit 2011 spielt er auch am Wiener Burgtheater. Aber er ist beispielsweise auch festes Ensemblemitglied in der Fernsehserie Ladykracher oder in Sketch History, macht auch bei der Comedy-Serie Pasewka mit und tritt regelmäßig in der Heute-Show auf. Und ich finde ihn ganz großartig für dieses Hörbuch. Er trägt das Ganze mit so einem betonten Ernst auf, aber die Süffisanz-Ironie und so, die kommt dann immer wieder hervor. Ich finde das wirklich grandios, habe sehr oft gelacht, auch wenn es natürlich schwarzer Humor ist.
So, und für wen ist dieses Hörbuch nun von Interesse? Ich glaube, das sind schon viele, die sich hierfür interessieren könnten.
Also ich finde es eine wunderbare Mischung zwischen exakter Wissenschaft, was mir dann auch gefällt, und Humor. Also man wird hervorragend unterhalten und lernt dabei sehr viel. Und deswegen ist es von mir aus eine sehr große Empfehlung. Ein kleines Manko, leider hat man nicht alle Geschichten aus dem Buch ins Hörbuch übernommen, also man hört hier nur Auszüge, aber dafür wird es eben im Hörbuch hervorragend vorgetragen und wer mehr erfahren will, der muss sich eben das Buch dazu kaufen.
Aha, deswegen ist die Laufzeit gar nicht so lang, vielleicht liegt das dann daran. 2,5 Stunden umfasst dieses Hörbuch, 2 CDs, Katrin Passig, Alex Scholz, Handbuch für Zeitreisende, von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer mit dem Sprecher Matthias Matschke. Zum Preis von knapp 14 Euro in der Hörverlag erschienen. Das Buch gibt es bei Rowohlt für 20 Euro oder Sie haben auch die Möglichkeit, zum E-Book zu greifen. Das kostet dann 15 Euro. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir kommen zum Bereich der Kinder- und Jugendhörbücher und zu dem Hörbuch, das auf den 3. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Juli kommen wird. Gabriele Klima, Der Sonne nach. Der Autor mit dem so zeitgemäß klingenden Namen ist Italiener, hat schon jede Menge Bilderbücher veröffentlicht, auch Kinder- und Jugendbücher. Für Der Sonne nach gewann er einen besonderen Preis, und zwar den Andersen-Preis für das beste Jugendbuch. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es in Der Sonne nach?
Ja, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte und auch ein Road-Movie mit einem ziemlich wütenden und wilden Protagonisten im Mittelpunkt, nämlich dem 16-jährigen Dario.
16 Jahre, das ist, glaube ich, dann ganz wichtig. Das ist so ein Alter, in dem Aggressionen durchaus eine große Rolle spielen können. Es ist halt eben das Pubertätsalter. Was ist denn der Grund für seine Aggressionen?
Ja, das erfährt man erst nach und nach. Der Vater hat die Familie verlassen und zwar schon vor 9 Jahren. Das hat Dario aber nachhaltig aus der Bahn geworfen. Er glaubte nämlich, der Vater habe ihn verlassen, weil er Dario nichts taugt. Und Dario hat seither oft Probleme in der Schule. Er kifft viel, wie sein Vater übrigens auch schon. Die Lehrer sind dann auch entsprechend fies zu ihm, halten ihn für eine Niete und zeigen ihm das leider auch immer mal wieder. Und nachdem Dario mal wieder was kaputt gemacht hat, diesmal eine Türklinke in der Schule, wird er zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Das nennt sich ehrenamtliche Pflegebegleitung. Er soll einen Jungen mit einer schweren Behinderung betreuen. Andy heißt er, der sitzt im Rollstuhl und kann sich kaum verständlich machen. Darios Lehrerin Defrati stellt den Jungen vor und hierzu hören wir einen Ausschnitt.
Das ist unser Andy, sie streichelte ihn. Andy verdrehte die schwarzglänzenden Augen. Von heute an wirst du dich um ihn kümmern, Dario. Du wirst bei ihm bleiben und ihm helfen, wenn er etwas braucht. Dario betrachtete die merkwürdige Gestalt vor sich, die da so schräg im Rollstuhl hing. Sie bewegte sich nicht, sah ihn schief von der Seite an mit verdrehten Augen als ob sie etwas suchte, was die anderen nicht sahen. Der Junge wirkte wie ein geknickter Blumenstängel. Was konnte so ein Halbidiot in einem Rollstuhl schon brauchen? Hinter ihm stand eine mollige Frau, weich wie ein Marshmallow, lächelnd, und hielt die Griffe des Rollstuhls fest umklammert. Die Delfrati hüstelte.
»Nun, Dario, willst du deinen neuen Freund nicht begrüßen, wie es sich gehört?«
Dario schnaubte genervt, trat aber einen Schritt nach vorn und streckte die Hand aus. »Hallo!« Andy starrte ihn an. Er legte den Kopf zur Seite und öffnete den Mund in einer Art Gähnen.
»Dario, du Dummerchen!« flötete die Delfrati. »Andy kann sich nicht bewegen. Siehst du das denn nicht? Du musst seine Hand nehmen und sie schütteln. Aber sei vorsichtig. Ja, er ist sehr empfindlich.«
Dario beugte sich vor und nahm Andys Hand. Sie war unglaublich leicht, wie der Flügel eines Vögelchens. »Hallo? Ich bin Dario«, wiederholte er. Er kam sich albern vor.
Tja, Dario soll jetzt also auf diesen Andy aufpassen. Er hat eigentlich überhaupt keine Lust dazu, aber was soll er machen? Also er tut's und findet das dann doch gar nicht so schlecht, denn irgendwie ist ihm dieser Andy sympathisch. Die Helferin Defrati und auch eine Elisa aber gar nicht, die behandeln Andy und Dario nämlich immer wie Kleinkinder oder eben auch wie Idioten. Dario wird's irgendwann zu viel, er haut ab mit diesem Andy, setzt sich dann einfach in einen Zug ans Meer und im Zug fällt dem Dario dann ein, er könnte ja nach seinem Vater suchen, den er seit 9 Jahren nicht mehr gesehen hat. Der soll nämlich irgendwo am Meer in einem kleinen Kaff mit seiner neuen Frau leben.
Ja, starten Schule, die Eltern von Andy und auch Darios Mutter nicht eine Suchaktion?
Ja, doch, das tun sie natürlich. Sie versuchen, Dario übers Handy anzurufen, aber der macht sein Handy dann einfach aus und so finden sie ihn nicht. Jedenfalls gehen die beiden dann auf eine abenteuerliche Reise immer der Sonne nach ans Meer. Ja, und nach lernt Dario Andys feine Signale so zu lesen und sein Bild vom Halbidioten im Rolli ändert sich.
Ha, da erinnern sich wahrscheinlich jetzt nicht nur ich und Sie, sondern auch viele andere an den Film Ziemlich beste Freunde.
Ja, so ein bisschen ist es auch so, nur dass Dario natürlich deutlich jünger ist und Andy auch. Das ist dann eine schwierige Reise, bei der Dario aber weit über sich hinaus wächst und auch viel lernen muss. Sie gelangen beispielsweise irgendwann an den Strand. Dario schläft da ein, Andy neben sich und dazu hören wir noch einen Ausschnitt.
Dario öffnete die Augen. War er etwa eingeschlafen? Musik, Schatten, Wind auf dem Gesicht und kühler Sand unter ihm. Wo war er hier eigentlich? Er blickte neben sich. Es kam ihm vor, als sähe er 2 ferne Lichter jenseits des Meeres, die Fenster eines Hauses. Aus diesen Fenstern kam eine Stimme zu ihm. Sie klang gebrochen, abgehackt wie ein Klagelaut. Langsam setzte sich das Bild zusammen. Die Fenster änderten ihre Form. Das waren keine Fenster, und sie waren auch nicht jenseits des Meeres. Das waren Andys Augen dort neben ihm. Andy sah ihn an, das Gesicht im Sand, den Oberkörper eingeknickt wie ein Schilfhalm nach einer Sturmflut. Anscheinend hatte die Düne nachgegeben, und jetzt lag Andy zusammengekrümmt auf der Seite. Er zitterte, stammelte unverständliche Worte, während der Sand auf seiner Wange sich mit der Spucke vermischte. »Oh, verdammt!« Dario sprang auf. Er packte Andy unter den Achseln, zog ihm das T-Shirt wieder an, zog sein eigenes aus und wickelte es um ihn wie eine Decke. »Oh, verdammt!« sagte er noch einmal. Andys Körper war kalt, eisig, als hätte ihn jemand in den Kühlschrank gepackt. »Keine Sorge«, redete Dario auf ihn ein, während er ihm den Rücken durchknetete. »Keine Sorge, dir wird gleich wieder warm.« Aber Andy wurde nicht warm.
Tja, da muss Dario Hilfe holen und findet sie dann auch. Und es zeigt sich, es helfen ihm immer wieder Menschen, von denen er es eigentlich nicht erwartet hat.
Und wie wird Andy von den anderen Menschen behandelt?
Ja, das ist eigentlich das, was mir besonders gut an diesem Hörbuch gefällt, wie das nämlich beschrieben wird. Manche benehmen sich gleich recht abfällig gegenüber diesem Andy. Viele versuchen, alles richtig zu machen und reden dann doch nur mit Dario über Andy. Sie behandeln Andy also wie so ein Ding oder wie so einen interessanten Freak. Dario verteidigt Andy stets und übernimmt mehr und mehr Verantwortung, auch für sich selbst. Und er erkennt, dass er eigentlich auf niemanden wütend sein muss und auch nicht nur Opfer einer unglücklichen Kindheit ist. Mit anderen Worten, er wird nach und nach erwachsen. aufgewachsen.
Findet er dann auch seinen Vater?
Ja, sag ich jetzt mal nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass er begreift, dass er seinen eigenen Weg gehen muss und nicht mehr so auf seinen Vater angewiesen ist. Nach ein paar Tagen kehrt er jedenfalls mit Andy zurück und das gibt natürlich einen Riesenärger. Aber auch das wird er überleben, weiß er jetzt.
Jetzt kommen wir noch auf den Sprecher zu reden, und zwar Max Rohbaum. Für mich klingt der griffig und zupackend und das ist so ein Sprecher, dem folge ich, wohin auch immer.
Er ist Schauspieler, Hörspielsprecher und auch Kabarettist und er gefällt mir auch sehr gut mit diesem recht rau-rotzigen Ton für Dario. Er ist dieser Jugendliche, der von allem die Nase voll hat. Bei den Frauenstimmen klingt es für mich allerdings eher wie eine Parodie. Es ist dann aber wiederum angemessen, wenn man sich in den Dario hineinversetzt. Es ist zwar keine Ich-Erzählung, aber es klingt ja dennoch so. Also man erlebt das eigentlich aus der Perspektive von Dario heraus. Insgesamt ja, das Hörbuch hat zu Recht seinen Platz auf der H2-Hörbuch-Bestenliste für Jugendliche gefunden.
Es ist auf den dritten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste gekommen. Das kann man präzisieren noch dazu sagen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwig. Wir sprachen über Gabriele Klima, der Sonne nach, mit dem Sprecher Max Rohbaum. Das Hörbuch umfasst 3 CDs, knapp 4 Stunden Hörzeit. Es ist zum Preis von 18 Euro in dem Verlag der Divan erschienen, mit der Altersempfehlung ab 12 Jahren. So, das war's für dieses Mal und von der Hörbuchzeit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.